Exakt war das mit The Explanatory Gap hier auf der 97.1. Und ich gebe es jetzt hier mal zu, ich gehöre zu den Menschen, die ja direkt meckern, wenn die U-Bahn mal zu spät kommt oder die Straßenbahn ausfällt. Denn mal ehrlich, in dem Moment denke ich mehr an mich und meine verlorene Zeit und nicht an das, was hinter dem ganzen ÖPNV steckt, beziehungsweise an die Menschen, die hinter dem ÖPNV stecken und das Ganze am Laufen halten. Heute Mittag habe ich dazu mit Heiko Göbel gesprochen. Er ist der Vorsitzende der Nahverkehrsgewerkschaft Region West und außerdem ist er der Vorsitzende im Konzernbetriebsrat der Rheinbahn AG und sitzt dann noch im Betriebsrat und im Aufsichtsrat. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, wie es mit der Bezahlung in den Verkehrsbetrieben aussieht.
Das ist eins der größten Probleme, die insgesamt aus meiner Sicht zu niedrige Bezahlung, aber insbesondere dann auch noch eine ungleiche Bezahlung. Ich will das mal am Beispiel hier der Rheinbahn in Düsseldorf schildern, die kennt ja jeder und das, was ich da sage, gilt für die öffentlichen Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen durchgängig. Da haben Sie zum Beispiel bei den Fahrern, die also wirklich absolut die gleiche Tätigkeit verrichten, also Bus oder Bahn fahren, haben Sie Leute, die bekommen eine Lohngruppe 6. Das heißt, die haben dann mal, wenn sie ans Ende so einer Alterspyramide gelangt sind, man steigt über mehrere Stufen auf, über das Berufsalter, also die Zeit, die man gearbeitet hat, dann kann man nach heutigem Stand so ungefähr 3.200 Euro verdienen brutto im Monat. Dann gibt es Leute, die, wie gesagt, immer wichtig im Hinterkopf zu behalten, für die exakt gleiche Tätigkeit, die eine Lohngruppe 5 bekommen. Die können dann so ungefähr 2.800 und ein paar gequetschte, sag ich mal, Euro erreichen in der Endstufe. Und dann gibt es auch noch eine Lohngruppe 5a, also eine noch billigere Lohngruppe. Die schaffen es gerade nach 17 Jahren so auf 2.500 Euro und ein paar kleine brutto im Monat. Und wenn man dann noch einen Schritt weitergehen will, dann haben sie noch die sogenannten Privatunternehmen. Ich sage sogenannt deswegen, weil es gibt einige, die sind wirklich private Unternehmen. Es gibt aber leider auch viele im Grunde outgesourcete Unternehmen von den großen öffentlichen Unternehmen. Da hat man einfach eine Scheinfirma im Grunde gemacht, also eine private Scheinfirma, die zu nichts anderem da ist, als dass sie die Fahrer nochmal schlechter bezahlt. Also da gibt es dann nochmal mehrere Stufen drunter, unter dem, was ich eben erzählt habe, wie auch Fahrerinnen und Fahrer, da geht es meistens an Busfahrer, weil diese privaten Firmen meistens Busse betreiben. Die sind also nochmal zum Teil einige 100 Euro darunter.
Ich kann mir vorstellen, das führt zu Problemen, gerade wenn das die einzelnen Berufsgruppen oder die einzelnen Fahrer auch sich miteinander vergleichen, führt das wahrscheinlich zu mehr als nur zu Unmut. Welche Maßnahmen können da ergriffen werden? Also wir Studierende denken dann mit Schrecken an den Streik der Rheinbahn vor 2 Jahren. Das hat sicherlich adäquates Mittel, aber wie Sie das beschreiben, auch zu Recht. Was kann da getan werden oder ist Streik dann auch wieder eine Option?
Ich bin da immer ein optimistischer Mensch, der sich dann nie abbringen lässt von dem Optimismus, dass irgendwann die Einsicht auch in der Politik, die das ja im Wesentlichen mitbestimmt, denn die Arbeitgeber sind zumindest bei den öffentlichen Unternehmen letztlich die Politiker, dass sich das mal irgendwann durchsetzt, dass das kein Weg sein kann. Es führt, Sie haben das richtig gesagt, es führt zu Unruhe in den Unternehmen, das ist doch ganz klar, zu Neid und gegenseitigem Beobachten, was nicht gut ist. Es führt aber auch dazu, wenn ich jetzt mal die absolute Höhe der Entlohnung betrachte, dass wir Leute schon haben in dieser niedrigsten Gruppe, die ich eben beschrieben habe, die ein Anfangsgehalt übrigens haben von gerade mal so 2.100, knapp 2.200 Euro, dass die oft, wenn die eine Familie damit ernähren müssen, das allein mit dem Gehalt gar nicht mehr können. Und ich finde das erstens unverantwortlich, weil ich das einfach unwürdig für einen Menschen finde, der eine verantwortungsvolle Arbeit macht, ihn den ganzen Tag ausfüllt, dass er dann nicht mal so viel Geld verdient, dass er damit vernünftig leben kann mit seiner Familie. Ich finde es darüber hinaus auch schwierig. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die, weil sie eben nicht genug verdienen, dann noch irgendwelche Nebenjobs machen. Und dann kommen wir ja zum Thema, ob das eine gute Entwicklung ist. Denn ich glaube, jeder wird nachvollziehen können, dass der Beruf des Fahrers, der Beruf der Fahrerin, ein sehr verantwortungsvoller Beruf ist. Man muss jeden Tag, jeder Fahrer, hunderte oder sogar tausende Menschen durch die Gegend fahren. Und ich glaube, das braucht die ganze Aufmerksamkeit, die ganze Konzentration.
Sie decken mehrere Berufsgruppen ab. Trotzdem würde ich ganz gerne nochmal auf die Fahrer. Klar, es gibt einen Unmut, aber zusätzlich zu dieser finanziellen Situation, sage ich mal, dass teilweise unterbezahlt wird, fehlt es vielen Fahrern auch an Wertschätzung, wie Sie erzählt haben. Inwiefern merken Sie das auch? Also inwiefern wird es an Sie herangetragen? Und was kann man dagegen tun, dass diese Fahrer, die ja auch hier in Düsseldorf viele studieren und auch Düsseldorfer tagtäglich von A nach B bringen, dass die sich auch in dem, was sie tun, nicht nur gut bezahlt fühlen, sondern auch wertgeschätzt fühlen.
Ja, das eine ist, da möchte ich doch nochmal drauf zurückkommen, die Bezahlung, weil natürlich sich in unserer Gesellschaft der Wert einer Arbeit auch in der Bezahlung ausdrückt. Also das ist der eine Teil, ne? Schon da findet man das wieder, dass die Wertschätzung nicht in dem Maße gegeben ist. Nehmen Sie mal Ärzte als anderes Beispiel. Ich will jetzt nicht Fahrer mit Ärzten vergleichen, aber ich sage nochmal, ne, da wissen wir, wie viel Spanne wir drin haben, woraus eben ankommt, ob die Gesellschaft einen Beruf wertschätzt oder nicht und wie sich das ausdrückt. Und das andere ist, im Alltäglichen, da nehme ich mal das Beispiel, fehlender Respekt oder sogar schlimmer Übergriffe auf Fahrerinnen und Fahrer. Ich meine, früher, wenn ich 20, 25 Jahre zurückdenke, da war das noch so, dass genau wie bei der Polizei oder so, diesen Menschen aus der Gesellschaft ein gewisser Respekt entgegengebracht wurde und die waren in einer gewissen Weise Herr im Bus. Ich will da nicht alte Zeiten beschwören, das hat manchmal auch zu Negativentwicklungen geführt, also das wäre Unsinn jetzt da sowas zu wollen, das ist nicht mein Ziel. Ich will damit nur noch mal ein bisschen deutlich machen, dass natürlich heute genau das Gegenteil der Fall ist. Heute haben wir täglich, dass die Leute angespuckt werden, also unsere Mitarbeiter versuchen die mal in den Bus dann Ruhe reinzubringen, wenn sich da Leute zum Beispiel sogar prügeln oder sowas, ist ja leider alles schon vorgekommen, oder da Alkohol konsumieren wollen oder was sonst so alles vorkommt, dann werden die täglich angegriffen, manchmal sogar mit schlimmen Verletzungen. Und das ist etwas, das kann so überhaupt nicht weitergehen. Das ist unwürdig diesen Menschen gegenüber und da müssen wir unbedingt was gegen tun. Deswegen wollen wir da ja auch so ein Projekt jetzt auflegen, um an dieses Thema nochmal ranzugehen. Da geht es um Aufklärung der Öffentlichkeit, denn das ist, glaube ich, gar nicht immer so bekannt. Man hört zwar, wenn Fahrgäste zum Beispiel angegriffen werden auf dem U-Bahnhof oder sowas, aber über die angegriffenen Fahrer hört man relativ wenig und leider kommt das doch des Öfteren mal vor.
Sie haben das Projekt gerade angesprochen. Wie soll das Projekt aussehen? Kooperieren Sie da wieder mit jemandem? Was haben Sie genau vor? Wie wollen Sie das konkret umsetzen?
Also das eine ist tatsächlich, dass wir das durch öffentliche Kampagnen erstmal bekannt machen wollen. Das ist ja genau das eine Thema. Und dann beginnen wir eine Kooperation. Das sind meistens die jetzt im Bereich des ÖPNV tätig sind. Möglicherweise macht auch die Polizei noch mit. Sind dort Leute, die in ein Team gekommen sind und die jetzt mal ausarbeiten wollen, was man faktisch auch noch machen kann. Das kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil ich es natürlich noch nicht weiß. Ich sage mal nur ein Beispiel, damit man sich überhaupt was vorstellen kann. Geht man zum Beispiel her, macht man Glasabsperrungen. Beispielsweise zu den Busfahrern auch hin. Das ist aber so eine Sache, da sollte man nicht zu schnell schießen sozusagen, denn man könnte auf der einen Seite sagen, na gut, der ist dann erstmal so ein bisschen geschützt, also da kann jedenfalls keiner direkt einfach mit der Hand hingreifen oder was. Andererseits, was ich auch schade finde, der Kontakt zwischen den Menschen geht ja völlig verloren. Das ist auch nicht unbedingt schön. Also, na, ein Beispiel war das jetzt nur. Alle diese Dinge muss man mal überlegen und muss gucken, welche wirkungsvollen Sachen da passieren. Oder muss man mehr Personal haben, ja, muss mehr aufgepasst werden, mehr Überwachung, weiß ich nicht. Ne? Also sind alles Dinge, die wir in Ruhe analysieren müssen und dann gucken müssen, welche Dinge sich da eignen.
Eine Frage habe ich noch zum Stichwort Übergriffe. Seit Köln hat sich ja eine Debatte ausgelöst, die in viele Richtungen geht, unter anderem auch ja, Sicherheit an Bahnhöfen. Inwiefern steht jetzt auch der ÖPNV oder Sie auch als Gewerkschaft unter Druck, ja da auch irgendwie mehr Sicherheit auszustrahlen oder auch mehr Sicherheit zu gewährleisten? Ist das jetzt auch gerade Thema bei Ihnen?
Ja, das ist natürlich mehr ein Thema der Unternehmen selbst, jetzt nicht so sehr der Gewerkschaften. Da muss ich allerdings sagen, was da zu tun ist und was wir dafür vernünftig halten, unterstützen wir natürlich auch. Wir sind ja nicht ein Feind der Unternehmen, sondern wir sind an Interessenvertretung der Mitarbeiter, ja. Das ist was anderes. Zum Beispiel setzen wir uns da dafür ein, dass eben einfach auch mehr Sicherheitspersonal in den Bahnhöfen ist. Ohne das geht's nicht. Man hat die Diskussion in Köln doch jetzt auch gezeigt. Und da geht's, glaube ich, nicht nur um Polizei, sondern es ist ja schon allein die Tatsache, wenn dort Leute bei uns zum Beispiel, Menschen, die aus dem Sicherheits- und Serviceteam sind, wir haben ein eigenes Sicherheits- und Serviceteam jetzt bei der Rheinbahn, da spreche ich jetzt mal von, wenn die dort auftreten, dann ist das schon eine andere Qualität, als wenn eben niemand da ist, der das Unternehmen oder die Gesellschaft oder die Autoritäten der Gesellschaft repräsentiert.
Sie haben das noch angesprochen, die Finanzierung des ÖPNV ist ja auch immer ein großes Thema. Wenn man sich in der Gesellschaft umhört, wird immer gemeckert, wenn es mal eine Preiserhöhung gibt. Tatsächlich ist aber gerade die Finanzierung im ÖPNV nicht so einfach, beziehungsweise da muss oft nachgehakt werden bei der Politik. Wie sehen Sie das und wie ist da die Entwicklung? Sind Sie zufrieden oder wünschen Sie sich da mehr?
Nein, ich bin da überhaupt nicht zufrieden. Wir haben das große Problem, dass zwar alle davon reden, wir müssen die Umwelt schützen, wir müssen Mobilität durch ÖPNV unter anderem gewährleisten, um eben also das Thema Auto zurückzudrängen, was, glaube ich, dass der Konsens umweltmäßig keine gute Geschichte ist. Aber die Ressourcen werden dafür nicht zur Verfügung gestellt. Früher gab es eine ganze Menge Förderungen. Da wurden zum Beispiel Infrastrukturprojekte der ÖPNV-Unternehmen gefördert. Übrigens bei der Deutschen Bahn ist ähnlich. Das ist alles weggefallen. Die Unternehmen müssen sich zunehmend über Kredite verschulden. Ich halte das für keine gute Entwicklung, denn wir haben zwar jetzt unheimlich geringe Kreditzinsen, aber wer sagt denn, dass das nicht in ein paar Jahren anders ist? Und dann sieht die Sache natürlich vollkommen anders aus.
Heiko Göbel war das, der hat mich heute hier in der Redaktion am Campus Süd besucht und mit ihm habe ich unter anderem über Lohnunterschiede im ÖPNV gesprochen.